SRF 1. SRF 1 Forum.
Grüß euch miteinander, ich bin Christine Hubacher und das ist unser Thema. Wer soll behandelt werden, wenn der Platz im Spital knapp wird? 0848 440 222 ist das Telefon ins Studio. Ausgangslage ist die. Zwar sinken die Neuansteckungen, sagen wir es so, säuferli, aber in den Spitälern gibt es noch keine Entspannung. Das ist kein Wunder, schliesslich hinten die Spitalzahlen immer etwa 1-2 Wochen hinterher. Darum hat die Schweizerische Gesellschaft für Intensivmedizin am Dienstag gesagt, liebe Leute, unsere regulären, man sagt auch offenbar zertifizierten Betten sind voll. Das sind rund etwa 875. Wir machen auch noch Ad-Hoc-Betten parat, schauen, dass wir das Personal dafür haben von anderen Abteilungen. Wir verlegen Patienten und verschieben Operationen. Aber es ist eine angespannte Situation. Die Lage ist ernst. Zwei Gäste habe ich im Studio. Eines davon ist der Mio Drag Filipovic. Er ist... Achtung, der hat sehr komplizierten Titel. Ich sage einfach einmal in der Sendung. Er ist herzlicher Leiter von der chirurgischen Intensivstation und stellvertretender Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie, Intensiv-, Rettungs- und Schmerzmedizin vom Kantonsspital St. Gallen. Kurz, ihr seid Intensivmediziner. Wer liegt im Moment bei euch auf der Intensivstation?
Guten Abend miteinander. Ja, wir haben... 24 Betten Intensivstation, das sind die zertifizierten. Daneben betreiben wir noch 8 zusätzliche Betten, die wir jetzt aufgemacht haben, um einen erhöhten Patientenanfall zu bewältigen. Zurzeit haben wir etwa 12 Patienten mit Covid, meistens ältere Patienten, über 70-Jährige. Und daneben haben wir das noch zu versorgen, was wir sonst eigentlich als Hauptversorgungsauftrag haben. Also wir haben Patienten mit Schädel-Hirntrauma, die zum Beispiel eine sehr junge Patientin. Wir haben Patienten mit Hirnblutungen, Patienten, die grosse Operationen hinter sich hatten, Unfallpatienten. Und da also so ein Bild, ein buntes Bild von Patienten, Schwerkranken, Schwerverletzten, die wir sonst auch haben.
Die habt ihr schon. Ich lese heute offenbar, die Auslastung liegt bei 79%, also immer gesamtschweizerisch angeschaut. Und dann denkt man, ja, aber das ist noch nicht 100%. Was ist jetzt das Problem?
Es ist je nach der Zahl, die man nimmt, ist die Auslastung bei 80%, 90%, 95%. Wenn man die Zahlen anschaut von den zertifizierten Betten schweizweit, dann sind wir so bei etwa 95%. Das ist sehr angespannt. Wir haben aber mit zusätzlichen Massnahmen, wie eben auch bei uns, an sehr vielen Orten, eigentlich überall in der Schweiz, zusätzliche Betten können schaffen, wo wir einen Puffer machen können, um die zusätzlichen Patienten, eben die Covid-Patienten kommen ja quasi dazu, können optimal zu betreuen.
Habt ihr das Personal dazu?
Das Personal ist der springende Punkt, das ist völlig richtig. Wir haben das Personal können rekrutieren und umschichten aus anderen Bereichen, vor allem aus der Anästhesie, wo sehr nahe verwandt ist, ärztlich wie pflegerisch. Und was wir auch immer haben, sind zum Beispiel Pflegende, die ausgebildet sind für Intensivmedizin, aber dann aus irgendwelchen privaten oder welchen Gründen auch immer nicht gerade auf der Intensivstation arbeiten. Die ziehen wir dann wieder auf die Ipsen, auf die Intensivstationen und können damit das zurzeit recht gut bewältigen. Mindestens gilt das für die Ostschweiz, wo ich tätig bin.
Warum muss man denn immer ein bisschen Spatzung haben auf der Intensivstation?
Man muss ein bisschen Spatzung haben wie auf dem Bankkonto, oder? Wenn man auf Null läuft, dann und es ist der 25., dann ist das knapp. Und wenn es schon der 18. ist, dann ist es ganz unangenehm. Und wir haben ja viele Patienten, die aus dem Notfall kommen, also Unfall, Herzinfarkt, plötzliche Blutvergiftung, plötzliche Lungenentzündung aus anderen Gründen wie Covid. Und die müssen wir können versorgen, für die müssen wir da sein. Und wenn wir auf null Reserve laufen, dann haben wir wirklich das Problem, wo kommen die Patienten an und wie schaffen wir es, dass wir die optimal behandeln.
Ist das schon passiert?
Dass der
gehört hat, uns hat es auf dem Notfall einen grösseren Unfall gegeben. Wir haben aber zu viel Belegung. Was machen wir jetzt?
Das ist durchaus möglich, auch außerhalb von Covid-Zeiten, dass die Situation auftritt. Dann gilt es natürlich zu überlegen, können wir Patienten, die bereits auf der Intensivstation sind, irgendwie anders verlegen, sei es innerhalb vom Spital auf eine andere Intensivstation oder sei es halt auch gegen aussen verlegen, in ein anderes Haus näher oder auch weiter. Das ist ja das, was im Moment passiert, dass man Covid-Patienten von Genf nach Bern, von Lausanne nach Zürich fliegt, um eben solche Belastungen können auszugleichen.
Personal? Sind viele krank bei euch? Oder sagen wir, positiv testen, du müsstest daheim bleiben?
Es sind, aber es sind noch nicht so viele oder nicht so viele, dass wir unseren Betrieb nicht aufrechterhalten könnten. Wir sind hier relativ in einer glücklichen Situation.
Dass man die Pflegeleute unbedingt genug Pause lässt, dass sie nicht komplett aushüdeln, das steht auch in den Richtlinien der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften. Die haben einen ganzen Katalog von Richtlinien herausgegeben. Da geht es auch um Patienten und um die Frage, wer denn wenn es Engpässe gibt in der Intensivstation, dann auch so, soll behandelt werden. Brutal gesagt, wer bekommt das letzte Bett? In der Nationalen Ethikkommission ist auch Bianca Schaffer. Sie ist die Vizepräsidentin dort. Sie ist Pflegeexpertin im Spital Limmat. Sie sieht jeden Tag, was läuft in der Pflege. Und hat jetzt auch wieder wahnsinnig viel zu tun auf der Covid-Station. Sie ist auch hier in der Runde. Bianca Schaffer, dir hat mir am Telefon gesagt, gestern, es fühlt sich im Moment da wie ein März. Warum?
Nein, wie im Januar.
Wie im Januar? Januar.
Weil im Januar haben wir auf der Medizin, also ich arbeite schon 25 Jahre auf der Medizin, haben wir auf der Medizin immer sehr viele Patienten. Und im Sommer ist es dann eher ruhig. Und das ist das, was ich glaube, darauf anspielen. In der Regel ist es so, der Januar ist streng, der Februar ist streng. Und etwa Mitte März haben wir meistens von der Pflege dann langsam das Gefühl, wir mögen eigentlich nicht mehr. Und jetzt haben wir eigentlich November und wir haben alle so ein bisschen Sorgen, ob wir durchhalten bis in den nächsten Frühling, weil wir davon ausgehen, dass es wahrscheinlich anstrengend und mit sehr vielen Patienten, die viel Pflege brauchen, und Covid-Patienten brauchen mehr Pflege als ein durchschnittlicher Patient, dass wir einfach vielleicht nicht mehr mögen.
Also ihr fühlt euch jetzt schon wie im Januar. Ja, es ist streng, streng, streng. Ihr seid jetzt auf einer Covid-Station, also auf einer allgemeinen Abteilung. Ja. Wie nehmt ihr uns mit in die Abteilung?
Also wenn man reinkommt, dann haben wir dort, wo wir die Patienten zusammengenommen haben. Das macht es für uns ein bisschen einfacher. Wir müssen einmal durch eine Schleuse durch, wo wir uns anlegen. Dort ist eine Brandschutztür im Moment. Hinten dran ist eine Schleuse, da ziehen wir uns an. Und dann haben wir hinten dran mehrere Zimmer, zwei Zimmer. Und dort liegen eigentlich in fast allen Betten Leute, die Covid-19 haben. Das ist zum Teil sehr unterschiedlich. Da hat es Leute, denen geht es nicht so schlecht. Das heisst, die brauchen einfach 2 oder 4 Liter Sauerstoff. Sind aber eigentlich angebunden an den Sauerstoff, weil sobald man sie wegnimmt vom Sauerstoff, sinkt die Sättigung ab und sie können auch relativ schnell schnaufen.
Das sind die Röhrchen, das Nasenvelo.
Ja, genau, das Nasenvelo. Beziehungsweise dann auch über Masken, wenn wir mehr brauchen. Und dann haben wir dazwischen Patienten liegen, die instabil sind. Das heisst, wo dann eben plötzlich, wo es nicht mehr so gut geht und mit diesen 4 Liter Sauerstoff nicht durchkommen. Wir merken das daran, dass sie zum Beispiel extrem schnell schnaufen. Also so zwischen 30 und 48 Mal pro Minute.
So hecheln.
Ja, fast hecheln. Ja. Das Verrückte ist aber echt, dass die meisten Patienten einem in dem Moment sagen, es geht ihnen gut. Obwohl man das Gefühl hat, sie können sich nicht einmal aufrichten im Bett, ohne fast zu versticken, wenn man von außen zuschaut.
Warum ist das?
Das wissen wir nicht. Das ist ganz Covid-spezifisch. Normalerweise, wenn die Leute fast keine Luft haben, haben sie das Gefühl, sie versticken. Bei Covid erlebe ich es so, 2 Tage bevor sie anfangen, den Gleisen, haben sie wirklich Angst und sagen, oh, ich weiß nicht, ob das gut kommt, ob ich das überstehe. Ja. Aber dann, wenn sie dann voll drin sind, dann reden sie relativ viel mit einem und sagen, nein, nein, das geht, ich esse noch, ich stehe noch auf und gehe duschen. Aber man merkt, nur schon das Aufrichten im Bett, es schafft es einfach nicht, weil die Luft nicht reicht. Und dann geben wir einfach mal mehr Sauerstoff. Was wir auch noch anschauen, ist die Sauerstoffsättigung. Und wenn dann die so unter 90% geht, normal so, wir jetzt dürften so zwischen 98 und 100% haben. Und wir dann noch zusätzlich sehr viel Sauerstoff geben müssen, dann wird es langsam kritisch. Und die tun wir auch sehr eng überwachen. Das ist etwas, was so aufwendig macht, weil wir eigentlich jeden Patienten bei uns alle 4 Stunden über Wochen einfach eine Normalstation und wirklich die Atemfrequenz, Blutdruck, Puls etc. anschauen.
Wie ist das bei euch jetzt? Ich weiss, dass viele Leute aus der Pflege haben gesagt haben, im März hat es so ein Wir-Gefühl gegeben. Wir waren zusammen. Ja. Oder wir haben etwas zusammen geschafft. Und jetzt? Wie ist das jetzt?
Ja, jetzt ist es mehr so ein bisschen müde. Also das eine ist, dass man das Gefühl hat, jetzt haben wir eigentlich, der Frühling ist für viele anstrengend gewesen, dann ist der Sommer gekommen. Bei uns war es konkret so, dass wir eigentlich fast durchgehend Covid-Patienten hatten, nicht mehr so viel, wie es jetzt hat. Also die Intensivstation bei uns hat eigentlich nichts gemerkt von einer Sommerflaute.
Die sind einfach bleiben liegen, einfach weil
die, ja, die brauchen, also sind zum Teil sehr lang, also wochenlang brauchen die eine Intensivstation. Genau, und dann jetzt ist eigentlich sehr viel los. Und was wir auch, ich habe da mal ein bisschen salopp gesagt, im März haben wir einen roten Teppich bekommen, den kommen wir jetzt einfach nicht mehr über. Das heisst, es wird ein Stück weit erwartet, dass wir uns so verbeugen können oder so einrichten können, dass wir mit den Ressourcen, die wir haben, oder mit dem, was wir zusätzlich noch mobilisieren können, dass wir irgendwie einfach durchkommen durch die Normalsituation, so plus eben die Patienten zusätzlich.
Für euch klatscht niemand mehr.
Pardon?
Für euch klatscht niemand mehr.
Ja, kann man so
sagen. Kann man das so sagen?
Also, das Gefühl von uns ist, wir erwarten das
jetzt. Das ist jetzt einfach eine Selbstverständlichkeit. Ich möchte gerne eine erste SRF1-Hörerin begrüßen. Es ist das Antonia Appel aus Rapperswil. Guten Abend, Frau Appel.
Guten Abend.
Ihr seid Pflegefachfrau.
Genau.
Erzählt mir.
Ich arbeite in der Spitex, einen wunderbaren Job, weil ich habe immer nur einen Patienten auf einmal. Ich beobachte aber sehr aktiv, was überhaupt passiert. Und ich bin, wie meine Vorrednerin gesagt hat,
Bianca Schaffert,
hat einen Applaus sehr wohl wahrgenommen. Mhm. Und die Konsequenz ist, das ist eigentlich alles gewesen. Das heisst, wir kommen nicht Zulagen über. Man hat das Arbeitsgesetz ja ausgesetzt auf die Covid-Pandemie. Man hat die Arbeitsschichten auf der Intensiv auf 12 Stunden verlängert. Vernünftig wäre es vielleicht 6 Stunden mit dem ganzen Anzug, mit der ganzen Arbeit. Man hat nicht wirklich politisch etwas dafür gemacht, dass Krankenschwestern, die unglaublich wichtig sind, um die Pandemie zu überstehen, etwas zu verbessern.
Merci, Frau Appel. Ich muss schnell zum Herrn Filipovic gehen. Er hat dort in dem Moment den Kopf geschüttelt. Er hat euch sehr intensiv zugelassen, als er gesagt hat, man hat 12-Stunden-Schichten bei euch. St. Gallen nicht, Herr Filipovic.
Bei uns St. Gallen nicht. Ja, ich bin einverstanden, dass natürlich die Pflegenden sehr einen wichtigen Beitrag leisten zur Eindämmung von dieser Pandemie, zur Pflege von diesen Patienten. Das ist völlig klar, das ist unbestritten. Und dass das auch eine anstrengende Sache ist. Aber es ist unser gemeinsamer Auftrag. Und ich kann hier jetzt für St. Gallen reden. Wir haben die Schichten nicht verlängert, wir haben die Ferien nicht gestrichen. Die Leute arbeiten in den regulären Zeiten, mit den regulären Arbeitsbedingungen, machen das gern. Und natürlich anstrengend, aber sie gehen ihrem Beruf nach und leisten einen sehr, sehr wichtigen Beitrag.
Ja gut, aber ich kann sagen, wenn es jetzt Spitäler gibt, wo die Leute anhalten, für 12 Stunden zu arbeiten, geht nicht eigentlich. Frau Schaffert.
Also das war etwas, was wir gelernt haben. Wir sind auch in der ersten Welle nicht auf 12 Stunden. Wir haben mal einen Schattenplan für 12-Stunden-Schichten, den wir nicht gebraucht haben. Und etwas, was wir gelernt haben, ist eigentlich, das haben wir gesagt, wir machen in der zweiten Welle, gehen wir sicher nicht auf 12 Stunden, weil das einfach für das Personal eigentlich zu anstrengend ist. Und wenn es ein Marathon ist, also wenn es länger geht,
das macht es keinen Sinn
quasi. Eben, man muss es können. Man muss es können.
Ich danke euch sehr für den Input, Frau Appel. Merci vielmals. Jetzt am Tisch begrüßen möchte ich auch Barbara Meier. Barbara Meier schaut auf Kommentare von der SRF1-Hörerin und Hörer, die per Mail kommen. Auf die Frage, wer sollte eigentlich, wenn es einen Engpass gibt, noch ein Bett bekommen? Und du hast mir vorhin noch gerade etwas gesagt, dass schon ein erstes Mail ist gekommen.
ein Mail von der Anna Frey. Und sie sagt, es geht ja nicht nur um die Frage, wer kommt das letzte Bett über, sondern eine Frage, die sie umtut, ist nämlich die Frage, was ist, wenn alle Betten auf einer Intensivstation besetzt sind und es kommt jemand, schreibt sie, mit einem Notfall rein, mit einem, sagen wir, einem jungen, gesunden Mann, gehabt von einem Baum und es ist ein Notfall, kommt auf die Intensivstation. Stellt man dann einem anderen Patienten den Monitor ab, ist Ihre Frage.
Herr Filipovic.
Ja, das ist eine Befürchtung, die viele Leute haben, aber in der Praxis sieht ja das ein bisschen anders aus. Wir probieren, wenn die Station sich füllt, das eben ist Covid oder nicht Covid, tun wir das antizipieren. Wir merken das und wir reagieren auf das. Wie ich vorhin gesagt habe, mit einer Verlegung in ein anderes Spital, mit einer Verlegung innerhalb vom Spital auf eine andere Station, vielleicht auch auf eine Bettenstation, vielleicht einmal ein Moment früher, als das wir sonst gemacht hätten, weil dann die Pflegenden das auch können bewerkstelligen, zum Beispiel zu einer Unzeit in der Nacht. Aber wir tun das so antizipieren, dass wir nicht aus so einem Grund heraus dann müssten eine solche sehr dramatische Entscheidungen treffen, sondern das in aller Ruhe können besprechen mit den Angehörigen, wenn es so etwas wäre.
Wir haben ja schon vor 2 Tagen gefragt auf Facebook, die wahnsinnig schwierige Frage, wer überkommt ein Bett, wenn es einen Engpass gibt. Und das ist das sehr, sehr heftig debattiert worden. Barbara Meyer gibt doch ein paar Beispiele, wo vielleicht unsere Gäste darauf reagieren können.
Also wenn wir gefragt haben, konkret, wem würden Sie ein Bett geben, dann finde ich einen spannenden Punkt, dass mehrere Leute darüber diskutiert haben, dass sie bestimmten Bevölkerungsgruppen kein Bett würden geben. Zum Beispiel schreibt auf srf1.ch Josef Merx, er würde bekennende Corona-Lügner, Maskenverweigerer und anderen Leuten, die sich den Hygieneregeln widersetzen, würde er, wenn es knapp würde, dann eben vielleicht kein Bett geben.
Bianca Schaffer, ihr seid ja Vizepräsidentin von der Ethikkommission, von der Nationalen Ethikkommission. Solche Fragen?
Also meinst du schon von der zentralen Ethikkommission?
Von der
SAMW, weil die Nationale Ethikkommission, die gehört dem Bundesrat eigentlich zu und das ist ein anderes Gremium.
Gut, schnell, dann wird das auch noch geklärt. Genau, ja. Von der Schweizerischen Akademie von der Medizinischen Wissenschaften, die haben selber eine Ethikkommission. Dort seid ihr Vizepräsidentin, aber die Frage bleibt die gleiche.
Genau, und jetzt habe ich sie vergessen.
Genau, die Frage war das ist ja, der Willi Oschi hat das am Montag geschrieben in der BATS oder im Interview gesagt, in der BATS. Er ist Gesundheitsökonom und hat gesagt, also einfach Corona-Skeptiker, Corona-Lügner, die immer ohne Maske rumgerannt sind, vielleicht auch eine Verurteilung haben wegen dem oder einen Buss, die nicht.
Ich sage, das ist nicht so einfach. Man muss am Schluss quasi den Einzelfall anschauen. Und dann müssen wir, also wenn man dort anfängt, glaube ich, wird es relativ kompliziert, weil dann müssen wir plötzlich bei den Rauchern auch anfangen überlegen, ob man jetzt denen, wenn sie ein Lungenproblem haben, auch nicht will. Und ob jetzt jemand, der irgendwie kein Organ will, spenden will, dann auch. Also es geht, und ich glaube, das Abgrenzen wird extrem schwierig. Oder wenn jemand übergewichtig ist, ja, sagt man dann, okay, aber in dem Fall schauen wir nicht, wenn er herzinsuffizient wird oder wenn er Diabetes entwickelt. Also ich finde, es ist schwierig.
Herr Filipovic.
Ich denke, das sind wichtige Aspekte, die Frau Schaffer sagt. Man kann das so nicht anschauen. Sonst eben dürfen wir die Bösen nicht behandeln, wir dürfen die Drogenabhängigen nicht behandeln und so weiter. Da kommen wir nicht weiter. Das ist ein unethischer Ansatz schlussendlich. Natürlich sollte man probieren, die Krankheiten so wahrzunehmen, wie sie halt ist, nämlich als ein relevantes Problem. Aber aus dem heraus eine Behandlungsstrategie zu entwickeln und Leute auszuschliessen, das dürfen wir nicht machen. Das ist nicht legitim.
Aber ich sage es jetzt mal plakativ in anderen Fällen auf der Intensivstation. Wenn ihr jetzt wisst, das ist ganz ein böser Mensch, das ist ein Vergewaltiger. Und jetzt muss ich dem alles geben, dass der wieder vorkommt.
Ja, das kann sein. Wir haben natürlich zum Beispiel Delinquenten, oder, die bei uns hospitalisiert werden. wo wir wissen, sie sind nicht Opfer von einem Gewaltverbrechen, sondern sie sind auch Täter in einem Gewaltverbrechen. Das gibt es, aber das kann medizinisch keine Rolle spielen. Wir tun die Menschen genauso behandeln, wie wenn sie das grösste Opfer wären. Das spielt medizinisch keine Rolle.
Das macht wirklich nichts in eurem Kopf.
Nein, wir probieren das auch bewusst nicht zu wissen, was denn die Menschen quasi noch für eine Geschichte mitgenommen haben. Ja.
Und bei euch in der Pflege, wo ihr euch ja fest mit näher auch noch mit diesen Leuten beschäftigt, vielleicht redet, vielleicht etwas etc.
Oder es ist ja kein Mensch in der Regel völlig schwarz oder völlig weiss. Es hat immer viele Seiten, es hat auch immer Geschichten und man kennt nie andere. Ja. Ich gebe aber schon zu, ich erinnere mich, ich frisch diplomiert, während dem Jugoslawienkrieg einen Patienten gehabt, der eben zu uns sehr unnett war, geschlagen hat und alles Mögliche. Und wir eben gewusst haben, eigentlich, der hat wahrscheinlich im Zweiten Weltkrieg irgendeine Kriegsverbrecherrolle gehabt. Dort habe ich auch selber mal in mir so einen Reflex gespürt und gedacht, Aber eben, irgendwo muss man einfach sagen, man kennt nie die ganze Geschichte, man kennt nie alle Umstände. Und letztlich ist ein Mensch und jetzt ist er da und er leidet und er braucht Unterstützung.
Es hat auch vom Alter her, Barbara Meyer, ist ein Thema gewesen.
Genau, bei der Frage, wer kommt das Bett über, dann diskutieren verschiedene Leute auf Facebook darüber diskutieren und sagen zum Beispiel, das hätte auch etwas mit der Lebenserwartung zu tun. Das sagt Marianne Dolder. Sie sagt, ob ein 80-Jähriger oder ein 30-Jähriger, vielleicht Familienvater, das Bett überkommt, das hätte sicher das Alter einen Einfluss.
Hat das Alter einen Einfluss?
Ich glaube, man muss es auch hier wieder von einer anderen Seite ein bisschen anschauen. Das Alter hat einen Einfluss. Und das Alter hat vor allem darum einen Einfluss, weil wir gerade beim Covid sehr stark wissen, dass die Chance, eine schwere, also sehr eine schwere Covid-Krankheit zu überleben, extrem altersabhängig ist. Also die älteren Menschen haben eine viel weniger grosse Wahrscheinlichkeit, eine mechanische Beatmung zu überleben, wenn das Covid-bedingt ist, als ein jüngerer Mensch. Und in dem Sinn spielt das Alter sehr wohl eine Rolle, ja.
Ich habe Lilian Hoffmann am Telefon. Guten Abend, Frau Hoffmann.
Guten Abend, Frau Hubacher.
Frau Hoffmann ist Pflegefachfrau und arbeitet in einem grossen Alters- und Pflegeheim in der Region Bern. Sie war schon einmal hier in einem Forum. Sie hat uns dann erzählt, wie das so läuft im Alltag, jetzt vor einem halben Jahr. Sie hatten dann kein Corona in eurem Heim drin. Wie sieht es jetzt aus?
Wir sind Gott sei Dank bis jetzt eigentlich verschont geblieben, ja.
Und das Personal?
Das hat ein paar Verdachtsfälle gehabt, sie waren ein paar in Quarantäne und Isolation gewesen, aber die haben Gott sei Dank einen milden Verlauf gehabt.
Das Alter ist etwas, das offenbar eine Rolle spielt, man tut Abwägen etc., aber es fällt einfach in die Waagschale, wenn es darum geht, wer überkommt jetzt das letzte Bett. Die Gesellschaft für Intensivmedizin hat auch quasi Appell gemacht, bitte Risikopatienten, bitte füllt eine Patientenverfügung aus, kümmert euch um das, was soll sein in den letzten Tagen, in den letzten Wochen von eurem Leben. Habt ihr es quasi bei euch im Heim quasi der Auftrag, mit euren Bewohnerinnen und Bewohnern über das Sterben zu reden?
Also das Sterben ist jetzt ein bisschen, es geht dann darum, oder? Es ist ja so, dass eigentlich, wenn man bei uns oder unserer Institution, das ist auch in den Institutionen so, wo meine Mutter ist, dass eigentlich seit dem Konvit, dass man dort vermehrt darauf geachtet hat, dass die Verfügungen von den Patienten oder Bewohnern mit den Angehörigen oder allenfalls am Beistand, dass das abgefüllt wird, auch mit dem Heimarzt oder allenfalls dem Hausarzt, dass das drinnen steht, weil sie in der Intensivbehandlung, weil sie eine Verlegung, aber kein IPS, oder weil sie grundsätzlich auf jede lebenserhaltende Massnahme, weil sie die verzichten.
Also das macht man so quasi beim Eintritt. Wenn es jetzt bei euch, sagen wir bei eurer Mutter, ihr habt eine sehr alte Mutter in einem anderen Pflegeheim, wenn sie an Covid würde erkranken, ich tue jetzt einmal knock on wood, genau, was ist denn, würdet ihr sie im Heim lassen?
Also wir haben auf jeden Fall sie unterstützt in dem Sinn, dass wir gesagt haben, wir beide, meine Schwester und ich, dass wir an und für sich nicht eine Intensivpflege wetten. Wir wetten aber grundsätzlich, wenn sie wirklich leid beieinander wäre, wetten wir eine Verlegung ins Spital.
Und warum nicht im Pflegeheim lassen?
Also im Pflegeheim ist es meistens eben so, das ist auch bei uns in der Institution so, wir tun keine Infusionen betreuen, wir tun auch keine Beatmungen machen und ich habe halt irgendwo noch gelernt, das Maßstab ist, man lässt niemanden versticken, man lässt niemanden dursten und man lässt niemanden verhungern. Das ist jetzt halt ein bisschen so, dass eben wenn jetzt die Mutter jetzt irgendwie wirklich keinen Schnauf mehr überkommt, möchten wir nicht unbedingt, dass sie künstlich beatmet wird, aber dass sie doch Sauerstoff hat und dass sie ganz anders betreut wird, als dass das halt in einem Heim auch personaltechnisch und mit den Möglichkeiten, die man medizinisch gesehen hat,
die nicht sagen, möglich ist. Was mich interessiert, Frau Hoffmann, mit dem Personal. Der Personalschlüssel, das weiss ich jetzt per Zufall, ist im Pflegeheim einfach nicht der gleiche wie im Spital. Im Spital hat es mehr Leute. Und im Pflegeheim wäre vielleicht eure Mutter ist dann isoliert in einem Zimmer und dann sagt ihr dann lieber ins Spital. Ich frage jetzt noch schnell Bianca Schaffert. Ich weiss, Frau Hoffmann, ihr müsst jetzt gerade davon springen, weil euer Dienst am 9 Uhr anfängt, aber bleibt gleich noch schnell dran.
Ja,
Frau Schaffert, was ist denn, oder das ist, ihr habt einen besseren Schlüssel an Pflege, ihr habt, es läuft mehr, ihr seid viel mehr Pflegefachleute als jetzt in einem Pflegeheim, wo er plötzlich noch sowieso schön ist und er noch muss auch Covid-Patientin und Patient betreuen. Versteht ihr das?
Also ich verstehe grundsätzlich die Intention, vor allem weil auch häufig sehr wenig diplomiertes Personal rum ist, das sehr viel Fachwissen hat. Andererseits muss ich sagen, wenn ich an unsere eigene Covid-Insel bei uns denke, gerade wenn es ein paar Patienten hat, was sehr schlecht geht, dann ist es dort innen relativ hektisch. Also das heisst, es kann durchaus sein, dass man innerhalb von einem Tag zwei oder dreimal einen Patienten verleiht auf eine Intensivstation. Das heisst, es kommt jemand rein vom Rettungsdienst. Wir sind unruhig, wir haben zum Teil auch die Türen offen, weil wir einfach hören wollen, wenn es dem Patienten nicht so gut geht. Wir haben ja keinen Monitor dran. Und es wird auch sehr viel gehustet, wenn die Türen offen sind. Also von dem her, und ich weiss nicht, je nachdem wie die Situation von dem Menschen ist im Pflegeheim, wenn er zum Beispiel sehr dement ist, sich aber gut eingelebt hat in dem Pflegeheim und wir verpflanzen es dann quasi zu uns in sehr unruhige Atmosphäre, er kennt niemand, die Leute sind auch bei uns vermummt, dann kennt man sie noch weniger.
Vermummt, sie sind natürlich auch im Pflegeheim.
Ja,
aber Frau Hoffmann, was sagt ihr, wenn ihr der Frau Schaffert zulässt?
Ja, ich bin mit ihr insofern einverstanden, dass man das sicher situativ muss anschauen. Also, jemand, der jetzt eh schon sterbend ist mit einem hohen Alter, ob es das noch bringt, dass man ihn verleiht. Aber wie gesagt, wenn jetzt jemand eine schwere Atemnot hat, das ist auch bei mir so, die Nacht, wenn ich jemanden habe mit ganz schwerer Atemnot und ich sehe, er kämpft, man müsste eigentlich eine Infusion stecken, für eine wirklich technisch können, pflegerisch gut zu betreuen, dass das Sterben nicht in dem Sinne so schwer fällt, denn nachher tendieren nicht gleich zu einer Verlegung. Weil halt einfach die technischen Möglichkeiten ganz andere sind in einem Spital als bei uns. Aber
die schweren Tage auch erleichtern. Merci vielmals, Frau Hoffmann, dass Sie noch schnell Zeit haben genommen und jetzt wünsche ich guten Dienst, den ihr am 9. Uhr antretet. Merci vielmals. Barbara Meier, online.
Auf Facebook schreibt Tabea Zürcher zu dieser Frage mit dem «Soll man jemand Älteres dann ins Spital bringen oder vielleicht nicht?», dass sie unbedingt ihre 80-jährige Schwiegermutter würde heime betreuen und pflegen. Und man könnte das jetzt verantwortungslos nennen, aber sie sagen, das sei einfach nur menschenunwürdig, wenn man es nicht mache, weil ihre Mutter ist kürzlich gestorben und sie hat das sehr schwierig gefunden, die Situation im Spital, in der Intensivstation vermute ich, weil sie gesagt hat, es sei traumatisierend gewesen, dass sie im Spital nur einmal am Tag können, eine Stunde jemanden zu ihr gehen und das sei wirklich schwierig gewesen.
Genau, die ganze Situation von Besuchen von aussen, dass jemand reinkommt, ich weiss, es ist ein grosses Thema. Ich möchte es kurz streifen, weil das nochmal ein ganz grosses Fenster auftut und auch ganz viele Leute aus der ersten Welle wirklich auch viel schwierige Erlebnisse mit sich tragen. Ich will das nicht negieren, überhaupt nicht, aber einfach noch ein bisschen den Fokus auf etwas anderes nehmen. Ist es denn wirklich so, dass jetzt Leute kommen, vielleicht jetzt bei euch auf der Intensivstation, nicht Herr Filipovic, oder vielleicht schon, die sagen, jetzt nehmen wir die Mutter heim. Wir nehmen den Vater heim.
Das erlebt man gelegentlich, aber sehr, sehr selten. Und jetzt gerade im Rahmen von dieser Covid-Pandemie habe ich das nie gehört. Aber das Besuchen gerade jetzt ist schwierig. Das ist ein schwieriger Moment, weil wir müssen Besuchszeiten einschränken und damit kommen die Angehörigen nicht ganz so häufig zu ihren Liebsten. Wir probieren aber vor allem bei Patienten, die am Sterben sind, was es ja gibt, auch in dieser Krankheit, dass wir dort liberal sind und dass die Angehörigen möglichst können, länger bei den Angehörigen bleiben.
Jemand heim aus dem Spital. Also gut, Sie haben es wahrscheinlich im Pflegeheim gemeint. Ich tue es jetzt einfach auf euch ein bisschen ummützen, dass man sagt, nein, also das geht nicht. Heimnehmen. Wir müssen einfach die Leute heimnehmen.
Also für mich geht das sicher. Es ist eine Frage von einer guten Organisation. Wir haben aber auch spitalextern gute Organisationen. Wir haben früher hat es Onkospitex geheissen. Das sind Leute, die sind palliativ super ausgebildet. Die kommen auch zur Nacht, wenn ein Problem ist, etc. Wir haben Spitexen aufgebaut, die auch einen Nachtdienst haben. Also man kann das schon. Ich plädiere einfach dafür, gut zu planen. Man kann zum Beispiel auch Sauerstoff zu Hause haben.
Also die sagen, eine Covid-Patientin können wir daheim pflegen?
Man muss einfach sich bewusst sein, dass man schon einiges auf sich nimmt. Aber wenn jemand sagt, ja, ich möchte das, ich kann das, sich anschaut, was habe ich für Unterstützung und sich die Unterstützung eben auch holt, mit so hochspezialisierter Pflege, der Hausarzt meistens im Boot, dann kann es
ja gehen. Ich möchte weiter SRF1-Hörer begrüßen. Es ist das der Urban Stöckli aus Walde, St. Gallen. Herr Stöckli, guten Abend. Ihr musste ein bisschen lange warten, aber jetzt lassen wir euch zu.
Also ich habe eine einfache Frage, und zwar geht es darum, man tut den Spitäler eröffnen auf dem Flughafen Kloten. Man will die Spitäler zumachen in Toggenburg, dort wo ich wohne. Und das ist eine gute Frage an den Arzt aus dem Kanton St. Gallen. Warum tut man Spitäler zu und andere eröffnen? Und was macht man mit den Privatpatienten, Halbprivaten und Allgemeinversicherten? Jedes Spital, habe ich gemeinsam interessiert, dass man Halbprivaten und Privatversicherte in das Spital aufnimmt, damit die Rendite vom Spital besser ist. Herr Walde, das ist zwar eine nüchterne Frage.
Herr Stöckli, vielleicht ist das hier nicht die richtige Sendung, für das zu beantworten. Weil es geht ja dort um Spitalplanung. Welche Spitäler legt man zusammen? Welche tut man zu? Welche tut man neu auf? Es ist ein Riesenthema. Wir haben etwa vor 2 Jahren genau zu dieser Thematik hier eine Sendung gemacht. Extrem. Aber was dir uns hier reingeben könnt. Und was extrem interessant ist, Barbara, die auch von unseren Hörerinnen und Hörern oft gefragt ist worden, du kannst das vielleicht aufnehmen.
Ja, einfach weil ich gehört habe, dass mit dem Privat, Halbprivat, das tut viele Leute auf Facebook. Zum Beispiel ist die Frage, werden dann quasi die Privaten oder Halbprivaten auch in der Situation, in der Intensivmedizin besser behandelt? Oder behandelt und die anderen nicht?
Das ist sehr viel gekommen, oder? Was ich gesagt habe, ist ja klar, einer, der privat liegt, der bekommt sicher schneller einen Platz auf der Intensiv, als jemand, der noch allgemein versichert ist. Miodrag Filipovic ist Intensivmediziner, Chef über die Intensivstation im Kanton, in St. Gallen, im Kantonsspital St. Gallen, genau, wenn ich es richtig sage. Spielt das eine Rolle, welche Kasse das bietet?
Nein. Das kann man ganz klar sagen. Bei uns spielt das null eine Rolle.
Also bei uns einfach in St. Gallen?
Ja, also bei allen öffentlichen Spitälern, wo ich in meinem doch schon lange medizinischen Leben gearbeitet habe, spielt das keine Rolle und hat nie eine Rolle gespielt. Und gerade wir jetzt in der Intensivmedizin, wir wissen ganz häufig gar nicht, wie der Patient versichert ist. Das interessiert uns auch nicht. Wir probieren wirklich alle Patienten genau gleich zu behandeln, völlig unabhängig von der Versicherungsklasse.
Also da kann man sagen, einfach, das spielt definitiv keine Rolle, was für eine Versicherung das man hat. Ich habe in Altdorf probiert, Kontakt aufzunehmen zum Altersheim Rosen. Berg heisst das, glaube ich, wo sie am Montag eine Medienmitteilung aufgeschaltet haben, was geheißen hat, sie haben in den letzten Tagen 30 Covid-Patienten positiv getestet bekommen, Bewohnerinnen, Bewohner, zum Teil sind sie krank geworden, auch schon Leute sind gestorben, aber auch beim Personal sind sehr viele Leute angesteckt. Da hat mir ein sehr freundlicher Herr zurückgeschrieben, er könne leider gar nicht mit mir reden, weil sie einfach alle Hände voll zu tun. Und ich denke, natürlich, das müsste ich ja eigentlich wissen. Dafür habe ich jetzt Elisabeth Keller-Welti am Telefon. Elisabeth Keller ist im Frühling hat die als Pflegeexpertin, Pflegedienstleiterin in einem Zürcher Heim gearbeitet oder in einem Heim gearbeitet, ich sage so, wo auch Covid drinnen war, wo Personal ausgefallen ist etc. Und kann uns ein mitnehmen, was es eigentlich heisst in einem Pflegeheim, einfach wenn es dort plötzlich so abgeht. Guten Abend, Frau Keller.
Guten Abend miteinander.
Frau Keller, ich habe es vorhin gesagt, ihr seid im Moment in so einem Forschungsaufenthalt, seid nicht mehr direkt in der Pflege. Aber was geht da ab, einfach wenn da plötzlich der Sturm losgeht?
Also im Frühling, im März, war ja die Situation, dass wir alle uns vorbereitet haben, aber eigentlich noch nicht ganz gewusst haben, was auf uns zukommt. Und der Moment, wo wir die ersten Bewohner hatten, die positiv getestet waren, ist schon ein eindrücklicher Moment gewesen, also wo uns beschäftigt hat und wo man das Gefühl hat, ah, jetzt geht's los. Und ich denke, wir haben in der Zeit vorher haben wir ein Schutzkonzept, das wir auch haben, gut können erarbeiten und das hat sich dann eigentlich bewährt. Das ist sicher mal positiv gewesen, dass man dann gesehen hat, oh, es verhebt. Wir haben die Ausbreitung können einnehmen. Aber im Moment ist es wirklich ein Schock gewesen, ah, jetzt ist es so weit.
Wir verstehen euch nicht sehr, sehr gut. Vielleicht könnt ihr einfach noch ein bisschen an einen Platz gehen, dort, wo ihr wohnt, wo ihr wisst, dort habt ihr noch ein bisschen besseren Empfang und noch ein bisschen näher ans Mikrofon, dass wir das wirklich auch richtig mitbekommen. Ihr habt es vielleicht vorher auch gehört in der Sendung, hat Frau Hoffmann gesagt, die selber in der Pflege arbeitet, in einem Pflegeheim. Sie würde ihre Mutter überweisen in ein Spital sagen, weil dort hat es einfach mehr. Dort ist einfach mehr, der Pflegeschlüssel ist ein grösserer, weil das kann man eigentlich in einem Pflegeheim fast nicht stemmen, weil ja die Leute in einem Zimmer sind, isoliert, sie sind sehr alt, vielleicht sind sie verwirrt. Man muss sich jedes Mal neu anders anlegen, wenn man in und raus geht. Das ist einfach, wenn man dann noch zu wenig Personal hat, fast nicht zu reissen. Was sagt ihr?
Also ich denke, das Wichtigste ist in dem Moment ja auch, was der Bewohner will. In der Regel, oder im besten Fall wissen wir das, hat der Bewohner uns das schon mal gesagt, ich will dann verleiht werden oder kann uns dann sagen, ich will lieber ins Spital, ich will mich wohler fühlen. Das ist uns mal das Wichtigste. Das andere, denke ich, sind, je nachdem wie die Heime aufgestellt sind, natürlich haben wir Personalmangel und nicht den gleichen Stellenschlüssel oder nicht die gleich qualifizierte Leute oder weniger Diplomierte im Heim. Aber ich glaube, wenn jemand nicht ins Spital will und sagt, nein, ich will da bleiben, wo ich daheim bin, dann ist das möglich, die Betreuung und Behandlung, wenn man einen Arzt zur Seite hat, wo einen auch unterstützen kann, auch medizinische Sachen. Aber ich denke, gerade die Pflege von schwerkranken Menschen ist eigentlich, und auch die Pflege, wenn es ums Sterben geht, ist eigentlich Kerngeschäft im Heim.
Von dem her, Frau Keller, ihr sagt ja das mit dem Heimarzt, also der Arzt, der zur Seite ist. Es gibt viele Heime, die ja keinen eigenen Heimarzt oder Heimärztin haben, die extra von außen kommen oder mehrere irgendwie andere Ärzte haben. Aber das sagt ihr, das hilft. Einfach, wenn man quasi Tag und Nacht der Ärztin oder dem Arzt anruft und sagt, mir die Reserve ist aufgebraucht mit dem Medikament, das ich habe. Und der sagt, gut, jetzt kannst du noch das geben oder das.
Ja, also ich glaube, Zusammenarbeit mit einem Arzt, mit einem Hausarzt oder mit einem Heimarzt, das ist wirklich in so einer schwierigen Situation ist das Ganze etwas Zentrales. Dass man da voraus gut kann planen eben alles kann vorausplanen, was nötig ist, dass man nicht in der Sonntagabend um 12 Uhr dann merkt, man hat vergessen, etwas verordnen zu lassen. Ja, und ich denke, sei das ein Heimarzt oder ein Hausarzt, aber ich glaube, die Zusammenarbeit ist wichtig. Sonst geht es nicht.
Merci vielmals, Frau Keller, für die Einschätzung, die ihr uns da mitgenommen habt, was es heisst, wenn es in einem Heim losgeht. Danke vielmals. Wir haben weitere Fragen von Hörer und Hörerinnen.
Ja, ein Input, der gerade auch beim Pflegeheim anschliesst, kommt von einer Facebook-Hörerin und sie sagt, die stille Triage in Pflegeheimen und Spitälern ist schon heute Realität. Nicht alle erhalten dieselbe medizinische Hilfe.
Nicht alle erhalten dieselbe medizinische Hilfe. Sagen wir es so. Ich habe relativ viel umtelefoniert im Vorfeld zu dieser Sendung. Und nachher habe ich gehört, ich weiss es jetzt gerade aus dem Kanton Bern, wo die Heime sind angewiesen worden, wo einen Brief bekommen haben von der Behörde, wo es geheißen hat, bitte schaut selber zu euren Covid-erkrankten Bewohnerinnen und Bewohnern und bitte geben sie nicht ins Spital, für das System nicht zu überlasten. Das ist quasi, das hat mir jemand später erklärt, dem sagt man eine stille Triage. Aber eigentlich müsstet ihr ja froh sein, dass das passiert, weil nachher nicht alle die sehr alten Leute zu euch kommen. Bianca Schaffer, Pflegeexpertin, Spital Limmatal.
Ja, also und trotzdem ist es nicht fair. Und was dann Gefahr ist, ist, dass man, sage ich mal, auch Sachen, also wenn jetzt zum Beispiel jemand umgeht und sich einen Schenkelhalsbruch holt und man dann Angst hat und denkt, ja, es hat ja geheißen, wir dürfen dann nicht überweisen ins Spital, um den Bruch zu nageln oder flicken. Und das macht dann keinen Sinn, weil dann ist dort jemand, der sehr, sehr leidet, wo man eigentlich sollte. Also ich denke, die Gefahr ist dann einfach gross, dass man sich auch nicht dann nicht getraut, wie man eigentlich sollte.
Weitere Frage?
Das bringt mich gerade zum srf1.ch-Kommentar von Manu Meier oder der Manu Meier. Der fragt nämlich, was ist mit den Menschen, bei denen die Operation verschoben wird, um Platz zu sparen? Nicht auch eine Triage? Denn es scheint, dass ihr Leiden und ihre potenzielle Gefahr nicht so wichtig sind.
Ja, der Ag Filipovic, Intensivmediziner, Spital St. Gallen, Kantonsspital St. Gallen.
Ich denke, das ist ein wichtiger und richtiger Aspekt. Es gibt gewisse Triage in diesem Bereich, aber der Gedanke am Ganzen ist, dass wir die Operationen, die Behandlungen aufschieben, was wir gemacht haben, das ist so, und wir dann das auch weiterhin machen, wo den Patient nicht in seinem Leben gefährdet. Also lebenswichtige Operationen, lebenswichtige Behandlungen, zum Beispiel von einem Krebsleiden oder von so etwas, das tun wir termingerecht abhandeln und termingerecht den Patienten zur Verfügung stellen. Es gibt aber Eingriffe, die man verschiebt, und natürlich sind die mit einer gewissen Leidensverlängerung verbunden, das erkennen wir. Und das,
also zum Beispiel was?
Ein Beispiel könnte sein, eine schwere Rückenoperation bei jemandem, der Rückenweh hat, wo dort einen grösseren Eingriff braucht, wo man nach der Operation muss auf einer Intensivstation behandeln muss. Der Eingriff wird aufgeschoben und das verlängert tatsächlich den Leidens Zeit von dem Patient. Das tut uns leid, aber das ist eine gewisse Abwägung von Gütern, von quasi wirklich lebensnotwendigen Sachen und wünschbaren Sachen, die wir in dem Moment ein bisschen darstellen müssen.
Weitere Fragen?
Ich muss gerade schnell schauen. Vielleicht nicht eine Frage, aber eine Feststellung, wie sie es machen würde. Irene Varga von Facebook schreibt, wie sie es machen, wenn sie entscheiden müsste, welches Bett. Medizinische Hilfe, jedem das, was ihm oder ihr voraussichtlich gut nützt und ihm ihr voraussichtlich nicht schadet. Sie redet von einem risikofreien Ansatz.
Der risikofreie Ansatz, genau. Also, wenn ich ja in so einer Situation wäre oder jetzt als Angehörige, dann will man ja immer wissen von der Ärztin oder vom Arzt, kommt es gut? Wenn wir jetzt das, wenn ihr jetzt das machen bei meiner Mutter, bei meinem Vater, kommt es dann gut? Und was würdet ihr machen bei eurer Frau oder bei eurer Mutter? Oder Herr Filipovic?
Das sind tatsächlich Fragen, die immer wieder gestellt werden. Und ich probiere die auch so zu beantworten, wie ich es für meine eigenen Angehörigen würde beantworten. Wichtig ist zu realisieren, gerade auch in dieser Covid-Erkrankung, ein Bett auf der Intensivstation überkommen oder nicht überkommen, heisst nicht, wenn man es überkommt, man überlebt. Und wenn man es nicht überkommt, dann stirbt man. Beide Feststellungen sind falsch. Man könnte ein Bett auf der Intensivstation haben. Man wird beatmet über längere Zeit, eine Woche, zwei Wochen. Der Zustand wird nicht besser, sondern bleibt schlecht. Wie wir es vorhin gehört haben, die Aufnahme von Sauerstoff ist das Hauptproblem. Die wird nicht besser. Und dann kommt ein Organversagen dazu, zum Beispiel ein Nierenversagen oder etwas, und der Patient stirbt. Es kann aber auch sein, dass sich der Patient mit einer gewissen Behandlung bei der Frau Schaffert auf ihrer Covid-Station über eine gewisse Zeit stabilisiert und schlussendlich das Ganze überlebt. Also es ist nicht wirklich die Frage, Intensivmedizin überleben, keine Intensivmedizin sterben. So ist es nicht.
Frau Schaffert.
Ja, Ja, also wir haben auch Erfahrungen oder Erlebnisse gehabt von Menschen, die sehr alt waren, also über 90 bei uns waren, eigentlich sich damit sogar schon fast gefunden haben, jetzt hat der Herrgott mich endlich doch noch wahrgenommen, mich nicht vergessen. Und die sind wieder genesen. Also die haben wir einfach gepflegt, haben ein bisschen Sauerstoff gegeben. Und irgendwann nach 3-4 Wochen haben sie sich so gut erholt gehabt, dass wir sie haben können, entweder in ein Pflegeheim neu geben oder auch wieder heim.
Dort bei den Richtlinien, die die Schweizerische Akademie der medizinischen Wissenschaften ja ausgearbeitet hat, wo ihr mit dabei seid, Frau Schaffer, das ist ja alter etwas, das sehr gewichtet. Das ist im März sehr kritisiert worden. Jetzt ist Gebrechlichkeit dazu gekommen, Fragilität dazu da, wo das kombiniert. Und es hat auch Kritik gegeben. Es hat zum Beispiel Kritik gegeben von den Behindertenverbänden. Hat damit zu tun. Und mit diesen kleinen Piktogrammen, da ist zum Beispiel jemand in einem Rollstuhl wird geschoben, dann auch in diesen Richtlinien heisst, wenn einfach jemand so wahnsinnig viel Hilfe braucht, schwierig, oder? Sehr schwierig. Ich möchte Frau Judith Hanhardt begrüßen von agil.ch. Guten Abend, Frau Hanhardt.
Guten Abend miteinander.
Ihr seid Bereichsleiterin Sozialpolitik und Interessensvertretung und ich weiss von euch und auch von anderen Verbänden, dass einfach quasi die Rationierung, wenn es dazu kommt, euch ganz schlecht eingefahren ist. Sagt es noch ein bisschen, warum.
Genau, also wir haben jetzt die aktualisierte Version von diesen Triage-Richtlinien angeschaut und da sind wir wirklich verschrocken über die Gebrechlichkeitsskala, die dort drin ist. Wie dort hat es das Kriterium, dass von der Abhängigkeit von Hilfe dritten. Und Menschen mit Behinderung sind sehr oft abhängig von Hilfe Dritter. Aber das heisst nichts zu der Behandlungsprognose von diesen Menschen mit Behinderung oder sagt nichts aus. Also zum Beispiel blinde Menschen, die brauchen Hilfe Dritter. Und das würde für sie eigentlich bedeuten, nach diesen Triage-Richtlinien, dass sie von intensivmedizinischen Behandlungen ausgeschlossen würden, wenn sie jetzt nur noch ein Bett hat und zwei Bewerber. Und das hat uns wirklich verschreckt.
Ihr seid dort sehr verschrocken. Und das Schöne ist, dass hier ja Bianca Schaffert ist, die dort bei diesen Richtlinien mitgearbeitet hat. Ihr habt vorhin jetzt gross geschaut. Sagt, wie schätzt ihr das ein?
Also, was wir eigentlich wollen, oder was man einfach muss sagen ist, dass ein Mensch, der gebrechlich ist, weil er halt an verschiedenen Orten, also schwere Behinderungen hat, einfach auch die schlechtere Chance hat, eine lange Intensivbehandlung zu überstehen. Das gilt aber jetzt nicht zum Beispiel für jemanden, der einfach nur blind ist. Wobei wir auch dort wissen, zum Beispiel, wenn es Delir angeht, es wird einfach ein bisschen schwieriger.
Delir müsste schnell erklären.
Dass man eine akute Verwirrung, die halt häufig einhergeht mit einer Intensivbehandlung, dass halt das dann auch ein bisschen häufiger vorkommt. Aber es, eigentlich hat man das reingenommen, weil man wie wollte sagen, jemand, der vielleicht sehr alt ist, 85, aber sehr fit, noch Bergtouren macht etc., der hat eigentlich auch eine bessere Überlebenschance als vielleicht jemand, der 60 ist, der noch Leber hat, der nahe am Versagen ist etc.
Aber begreift ihr die Sorge von der Frau Hanhardt?
Ja, ich verstehe das sehr gut. Ich kann auch gut verstehen, dass man eine einzelne Behinderung dann denkt, ui, jetzt bin ich gehörlos oder ich bin blind und das heisst, jetzt habe ich Angst, ich komme nicht auf die Intensivstation. Aber im Grunde genommen schätzt man immer anhand, einfach die Behinderung ist ein Teil, der wie einflüsst, weil das ist wie eine vorbestehende Sache. Und wenn das etwas ist, das keinen Einfluss hat, also sie können zum Beispiel Allergiker sein auch, und das hat dann vielleicht keinen Einfluss auf, wie die Chancen sind, das zu überstehen. Die Idee der Richtlinie ist eigentlich, dass man sagt, am Schluss, wenn es eng wird, sollte das Bett überkommen, das am meisten Chancen hat, mit der Behandlung wieder gut rauszukommen.
Herr Filipovic, Intensivmediziner, wenn jemand schwerbehindert ist und also im Rollstuhl sitzt und wirklich schwerbehindert ist, so jemand kommt auf die Intensivstation, ist vielleicht ein junger Mann, junge Frau, der hat nebendran vielleicht einen 50-jährigen dynamischen Manager, der jetzt einfach ein Tief hat, ob bei euch ist. Was macht ihr denn? Wann nehmt ihr denn? Ich weiss, ihr habt die Frage nicht gerne. Ich sehe es gerade an, aber ich stelle euch sie gleich.
Ja, die Frage ist nicht ganz praxistauglich, weil wir ja, wie gesagt, versuchen, das vorauszusehen und die Plätze so auch parat zu haben, dass wir, wenn beide Menschen, wo es darum geht, eine gute Chance haben, von dieser intensivmedizinischen Behandlung zu profitieren. Und wenn man es jetzt ein bisschen plakativ sagt, wenn der Nutzen, dass sie das überleben, das deutlich übersteigt, wo sie auch investieren an Leiden und an ja, Risiko von dieser ganzen Behandlung. Und eine intensivmedizinische Behandlung ist nicht immer zum Glück, aber doch mit einem Leiden auch verbunden. Dann probieren wir wirklich beide zu nehmen. Und da hat sie auch national für das Bestrebung, eben, dass man Intensivstationen kann entlasten kann, dass man sie über die ganze Schweiz Patienten verteilt. Aber der Behinderte, um das nochmal aufzunehmen, eine singuläre Behinderung ist kein Grund, um einen Patienten nicht auf die Intensivstation aufzunehmen. Das war es nie. Und das kommt auch nicht aus diesen Richtlinien so raus. Aber es ist trotzdem so, wie es Frau Schaffert auch gesagt hat, wenn zum Beispiel ein Patient eine schwere Bewegungsstörung hat oder schon an sich mit einer Lungenfunktion kämpft aufgrund der Behinderung, die nicht mehr normal ist, dann wird er eine schwere Covid-Pneumonie, eine schwere Lungenentzündung aufgrund von Covid-19 einfach schwerer auch überstehen.
Frau Hanhardt, ihr habt zugelassen. Was sagt ihr?
Also für uns, einfach, wenn wir die Triage-Richtlinie lesen, ist das nicht so klar, dass das individuell angeschaut wird. Also schon die Behinderung, also die Abhängigkeit von Hilfe wird für uns verknüpft mit einer gewissen Gebrechlichkeit. Und das stimmt für uns nicht. Oder? Und das zementiert auch noch Vorurteile gegenüber Menschen von Behinderung, mit Behinderung.
Frau Hanhardt, merci vielmals. Ich danke euch ganz herzlich. Es ist eine Interpellation von der SP-Nationalrätin Yvonne Ferihängig zu diesen Richtlinien, wenn es zu Engpässe käme auf der Intensivstation. Es sind schwere Themen, die wir hier behandeln, die ihr wahrscheinlich auch in jedem Alltag mit dem müsst irgendwie zu Gang kommen. Sie sind natürlich auch gewöhnt. Wird man routinierter im Umgang mit dem Leiden oder mit dem Schmerz? Frau Schaffert.
Gute Frage. Ich glaube, man wird nicht ganz. Doch, ich glaube, man kann mit gewissen Sachen besser umgehen. Man kann vor allem, finde ich, auch mit der Zeit gewisse Sachen auf eine bessere Art ansprechen. Und einem Patienten vielleicht auch mal besser die Frage stellen oder auch besser erklären, was es denn bedeutet oder was es kann bedeuten. Zum Beispiel auch, was kann eine Reanimation nach sich ziehen, etc.
Habt ihr eigentlich selber Angst, dass ihr auch wieder krankt? Hat man Angst, wenn man im Spital arbeitet? Oh, jetzt müsst ihr natürlich Nein sagen, aber jetzt mal Hand aufs Herz.
Ich habe schon Respekt. Also ich habe mir schon einen Moment überlegt, ich muss auch zugeben, ich habe selber eine Patientenverfügung. Ich habe die Kollegin, die Patientenverfügung dort drin ist. Und das muss dem vertreten. Der habe ich also in der ersten Welle einmal angelüht und habe gesagt, los, wenn es mich dann hier verwünscht und so. Ich würde dann, also ich würde eine Beatmung zum Beispiel wählen. Ja. Aber auch im Wissen, dass ich selber glaube, damit leben könnte, mit gewissen Einschränkungen aus dieser ganzen Geschichte wieder rauszukommen.
Ja. Herr Philippa, habt ihr eine Patientenverfügung?
Ich habe auch eine Patientenverfügung, ja.
Das. Und habt ihr manchmal Angst, wo ihr denkt, ich arbeite hier im Spital, ich habe sehr viele Covid-Patienten, man weiss, es kann sehr ansteckend sein, ihr habt daheim, ich kenne jetzt eure familiäre Situation nicht, aber ihr habt Familie etc. Macht euch das manchmal Sorgen?
Nein, für mich persönlich macht es mir keine Sorgen, für meine Familie eigentlich auch nicht. In meinem Alter gibt es auch schwere Verläufe, das stimmt, aber zum Glück bin ich gesund sonst und habe von dort her keine Angst. Es geht auch nicht darum, für sich selber Angst zu haben. Ich kann eher mal bedenken, ob ich meine Leute, ob die gesund bleiben. Das ist mehr das, was mir manchmal durch den Kopf geht.
Einfach die Leute, die mit euch zusammenarbeiten, einfach weil es also anspruchsvoll ist. Merci vielmals. Ein letztes Mail von der Barbara Meyer. Also respektive von einer Hörerin oder von einem Hörer.
Also wenn ich ein allerletztes rauspicken würde, dann würde ich vielleicht rauspicken zwei Facebook-Kommentare. Eine sagt, ich möchte nicht ein Arzt sein, der sowas entscheiden muss, nur weil es zu wenig Platz hat auf der Station. Und der andere sagt, Gott sei Dank muss ich das nicht entscheiden.
Merci vielmals, ich danke euch ganz, ganz herzlich, seid ihr daher nach Zürich gekommen. Danke.
SRF 1 Forum.
Das war die Sendung Forum hier bei uns auf SRF 1. Gäste.
Eine Sendung von SRF 1.
Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.